Deutschlandfunk. Deutschland heute. Im Studio begrüßt sie Antran. Herzlich willkommen. In den Supermarktregalen erinnern bereits Spekulatius und Lebkuchen an die kommende Weihnachtssaison und Weihnachtsmärkte. Doch ob diese wirklich stattfinden können, steht noch in den Sternen. Nach langem Zögern hat sich nun Bayerns Ministerpräsident Markus Söder pro Weihnachtsmärkte ausgesprochen, obwohl gerade dieses Wochenende in München die Infektionszahlen wieder gestiegen sind. Sie haben es in unseren Nachrichten gehört. Wir sprechen gleich mit unserem Korrespondenten vor Ort. Vom Braunkohlegebiet zu einer Oase für Alt und Jung. Bis 2038 soll der Strukturwandel in der Lausitz gelingen. Jugendliche aus Hoyerswerda wollen nun mitbestimmen, wie es in ihrer Region und Zukunft weitergeht. Wie sie das tun, darüber später eine Reportage in der Sendung. Und er ist einer der bekanntesten Corona-Leugner, der Berliner Koch Attila Hildmann. Doch neben Verschwörungserzählungen und seiner antisemitischen rechtsextremen Hassrede führt der Berliner in Charlottenburg auch ein eigenes veganes Restaurant. Nun regt sich Widerstand in der unmittelbaren Umgebung. Unser Korrespondent hat Stimmen vor Ort aufgenommen. Oktoberfest fällt aus. Straßenkarneval fällt aus. Weihnachtsmärkte finden statt. Zahlreiche Ministerpräsidenten haben sich dafür ausgesprochen. Es gebe ein seelisches Bedürfnis nach dieser Normalität. So beispielsweise Bodo Ramelow, der linke Landeschef aus Thüringen. Und auch einer, der bisher eher die Füße stillgehalten hat, hat sich nun optimistisch geäußert. Markus Söder, bayerischer Ministerpräsident. Es brauche kluge Konzepte für Weihnachtsmärkte, hat er der Welt am Sonntag gesagt. Warum er das sagt und wie solche klugen Konzepte aussehen könnten, darüber spreche ich jetzt mit unserem Landeskorrespondenten Michael Watzke in München. Herr Watzke, Markus Söder war zu Beginn der Corona-Pandemie für strenge Regelungen bekannt. Er verhängte Ende März als erster Ministerpräsident Ausgangsbeschränkungen, ließ verpflichtende Testzentren an Bayerns Flughäfen und Grenzen aufbauen für Urlaubsrückkehrer und zum Bundesliga-Auftakt am Wochenende blieb die Münchner Allianz Arena leer. Woher kommt nun Söders Strategiewechsel und seine Äußerungen zum Thema Weihnachtsmärkte?
Es gibt manche, die sagen, es hat damit zu tun, dass Markus Söder gebürtiger Nürnberger ist und etwas für den berühmten, weltberühmten Nürnberger Christkindlesmarkt tun will. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu kurz gesprungen. Aber es mag sein, dass für Markus Söder das gilt, was auch für Dieter Reiter, den Münchner Oberbürgermeister, gilt, den ich vor einer Stunde interviewt habe zum Thema Weihnachtsmärkte. Und Dieter Reiter hat mir gesagt:
Ich hätte hohe Sympathie dafür, sage ich auch, weil ich gerne ein Jahr, das so anspruchsvoll für die Bevölkerung war, wie dieses Jahr, mit einem etwas versöhnlichen Ausklang enden lassen möchte, nämlich am Christkindlmarkt.
Das heißt, man will natürlich der Bevölkerung diese Absage der Märkte nicht zumuten und man will auch den Kommunen das nicht zumuten, denn anders als beim Oktoberfest, wo nur München betroffen ist, gibt es bei den Christkindlesmärkten halt ganz, ganz viele Kommunen überall in Deutschland, die von einer Absage betroffen wären. Auch die Schausteller und die Standelbetreiber wären betroffen und das will die Politik, das will auch Markus Söder möglichst verhindern.
Innerhalb von 7 Tagen verzeichnet München rund 55 Neuerkrankungen pro 100.000 Menschen, überschritt also deutlich den kritischen Wert von 50. Der Straßenkarneval wurde erst in der vergangenen Woche großteils abgesagt. Heute hat sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zu einer Corona-Strategie geäußert, weil im Herbst und Winter mit einer neuen Infektionswelle zu rechnen ist. Wie hoch ist der Druck auf Söder, dass er ausgerechnet jetzt solche Lockerungen vorschlägt?
Er ist groß, weil viele seiner Wähler Schwierigkeiten haben mittlerweile, da mitzugehen. Das merkt auch Markus Söder. Es ist natürlich ein ungünstiger Zeitpunkt, weil das jetzt gerade in dem Moment kommt, in dem in vielen bayerischen Kommunen, auch in der großen Landeshauptstadt München, die Zahlen wieder so exorbitant steigen. Und ich glaube, dass morgen nach der Kabinettssitzung der bayerische Ministerpräsident in einer Pressekonferenz auch mitteilen wird, dass er das tun wird, was Dieter Reiter, der Münchner Oberbürgermeister, heute schon verkündet hat, nämlich weitere Verschärfungen etwa bei der Anzahl der Menschen, die sich in Zukunft an einem Tisch zusammensetzen dürfen, auch beim Maskengebot oder Maskenpflicht. Da wird es sicherlich Änderungen geben. Und das wird Markus Söder wahrscheinlich sogar ein bisschen ärgern, dass er da so ein bisschen das Timing verpasst hat.
Sie haben ihn schon genannt, der wohl bekannteste Weihnachtsmarkt aus Bayern ist der Nürnberger Christkindlmarkt. Gibt es für diesen bereits ein Hygienekonzept?
Ja, es gibt sogar eine Art Generalprobe. Das Herbstfest findet gerade in Nürnberg statt und da probt man so ein bisschen, wie der Christkindlesmarkt aussehen könnte. Ich habe mit Marktamtsleiterin Christine Beek aus Nürnberg gesprochen. Sie sagt, es wird ein Einbahnstraßenprinzip geben. Die Leute werden also nur in eine Richtung gehen auf dem Weihnachtsmarkt. Die Kulinarikstände, also Bratwürstel und all das, wird am Rand sein, damit es da keine großen Schlangen gibt, die sozusagen die Menschen aufhalten. Es soll keine Schwimmbadlösung geben, also keine Zugangsbeschränkungen oder Vergabe von Zeitfenstern. All das wird es für Nürnberg geben, wenn es denn den Christkindlesmarkt gibt. Und Dieter Reiter in München hat auch schon Pläne. Er sagt, ja, Weihnachtsmärkte.
Also in einer völlig anderen Form, als wir sie gewohnt sind, mit deutlich mehr Abstand zwischen den Buden, mit deutlich breiteren Wegen und mit Regelungen zum Alkoholkonsum.
Aber diese Alkoholregelung, die wird noch eine harte Nuss zu knacken sein für viele Kommunen.
Und die Hoffnung unter den Schaustellern ist nach diesen Aussagen von Söder natürlich erstmal wieder geweckt. Aber wenn jetzt die Infektion, wenn das Infektionsgeschehen doch wieder steigt und im Dezember sie davor stehen und sagen, die Weihnachtsmärkte werden abgeblasen, sind die Schausteller dann abgesichert?
Viele sicher nicht, denn ich habe letzte Woche über einen Prozess in München berichtet, da geht es um Betriebsschließungsversicherungen und da hat sich schon gezeigt, dass viele Versicherungen gar nicht zahlen, weil in den Klauseln vieles sehr kompliziert ist und diejenigen, die solche Versicherungen haben, manche Schausteller haben sie vielleicht, die können noch nicht davon ausgehen, dass die Versicherung am Ende auch zahlt und viele haben solche Versicherungen gar nicht und jetzt kann man sie auch nicht mehr abschließen, das ist gar nicht mehr möglich bei den Versicherungen. Also ein Schausteller hat es gerade sehr, sehr schwer, er weiß nicht, ob er tatsächlich Geld verdient mit einem Weihnachtsmarkt am Jahresende, aber er muss jetzt schon Investitionen tätigen. Das ist eine Situation, um die sind die Schausteller nicht zu beneiden. Das gilt für Weihnachtsmärkte, das gilt generell für Straßenfeste und für Kirmes. Also das ist eine schwierige Situation. Die wird in den nächsten Monaten viele hart treffen und manche werden das wirtschaftlich wahrscheinlich auch nicht überleben.
Über Weihnachtsmärkte in Corona-Zeiten habe ich mit unserem Landeskorrespondenten Michael Watzke gesprochen. Vielen Dank. Der Kohleausstieg in der Lausitz ist beschlossen. Bis 2038 soll er vollzogen werden. Für den Strukturwandel stehen allein dem Freistaat Sachsen 1,5 Milliarden Euro aus Bundesmitteln zur Verfügung. Das Ziel, die Region attraktiv gestalten und eine weitere Abwanderung verhindern. Allein in Hoyerswerda in der Oberlausitz ist die Bevölkerung seit 1990 um fast 30.000 Einwohner geschrumpft. Die Zukunftsperspektive fehlt vielen in der Region. Bisher. Denn unter dem Titel Mission 2038 sollen und wollen nun die mitentscheiden, die ihre Zukunft in der Lausitz noch vor sich haben. Junge Menschen zwischen 14 und 21 Jahren haben in Digitalkonferenzen Ideen ausgetauscht, wie sie den Strukturwandel in ihrer Heimat voranbringen wollen. Nun durften sie sich das erste Mal seit Corona wieder vor Ort treffen. Martin Klimank war dabei.
Begrüße ich tatsächlich euch alle.
Der Moderator winkt zur Eröffnung in eine Webcam. Dann schwenkt er in die Runde. Im Café der Kulturfabrik in Hoyerswerda sitzen verteilt 20 junge Menschen im Alter zwischen 12 und 25 Jahren. Mit einem Applaus grüßen sie ihre 40 Altersgenossen in Löbau und Görlitz. Über eine Live-Schalte sind die drei Treffen miteinander verbunden. Sie alle wollen mitmischen, wenn sich ihre Heimat, die Lausitz, durch den Kohleausstieg bis 2038 verändert. Julian Schmidt von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung.
Alle reden gerade über Strukturwandel und junge Menschen spielen hier in dem ganzen Prozess gefühlt gar keine Rolle. Und wir haben gesagt, das ist super fatal, gerade weil die jungen Menschen sind ja die, die im besten Fall in der Region leben sollen. Und auch gerade 2038 sind das die Erwachsenen von morgen und die klugen, kreativen Ideen müssen einfach berücksichtigt werden.
An Vorschlägen fehlt es nicht.
Ich bin Pia. Mir ist es eigentlich Anliegen, darüber nachzudenken.
Ein Jugendparlament gründen, ein Jugendkulturzentrum einrichten, zum Waldumbau beitragen, schlagen die jungen Leute vor. Eine Idee je Veranstaltungsort sollen die Jugendlichen später auswählen und verwirklichen. Je 1.000 Euro Fördergeld gibt es dafür. Jugendbeteiligung in größerem Stil zu erproben, dafür könne der Strukturwandel einen Anlass bieten, sagt Schmidt. Wie verändert das eine Region, wenn man junge Menschen mitgestalten lässt? Das hat die Stiftung bislang nur auf lokaler Ebene in Kommunen gezeigt. Konferenzteilnehmerin Frauke Gerau aus Cottbus.
Ich glaube, dass je älter man wird, desto mehr negative Erfahrungen kann man auch gesammelt haben, dass sich Einmischen vielleicht nichts bringt. Und wenn junge Menschen jetzt mitkriegen, dass Einmischung gewollt ist, dass ihre Ideen herzlich aufgenommen werden, dass sie dann auch fürs Leben lernen und auch in Zukunft sich als ältere Menschen auch viel, viel mehr engagieren werden. Und ich finde das super wichtig.
Maximilian Rother nutzt auch die Möglichkeit mitzugestalten. Er ist Jugendstadtrat in Hoyerswerda. Klimakonferenzen und Jugendpolitiktage. Ansätze, junge Menschen an großen Entscheidungen zu beteiligen, gäbe es eigentlich genug, sagt der 18-Jährige.
Aber wie weit man dann dort wirklich die Meinung mit einbezieht bei politischen Entscheidungen, das ist immer für mich sehr fragwürdig. Also es kommt mir immer so vor, als würde man das einfach nur ein bisschen aus Schein machen, um zu sagen, ja, wir beziehen die Jugend mit ein, aber wirklich Gehör findet man da nicht.
Gelegenheiten zum Mitgestalten zu schaffen, das ist auch wichtig, weil junge Menschen das Image der Lausitz als angestaubt empfinden. Das sei in den vorangegangenen Videokonferenzen der Mission 2038 deutlich geworden, sagt Lydia Sauer.
Es bewegt alle das Gleiche. Es geht um dieses Image vor allem der Lausitz, dass viele ein sehr schlechtes Bild haben von unserer Region, wo wir aber von anderen Menschen ihre Kommentare angehört haben, dass sie gemeint haben, ja, Lausitz ist doch total schön, Seenland und Fahrradwege und alles. Und das bekommt man nicht unbedingt mit, das vergisst man oft, weil man selbst mehr Probleme sieht.
Mit Angeboten wie der Mission 2038 haben die Jugendlichen die Chance, dieses Bild gerade zu rücken.
Ich erhoffe mir dadurch, dass vielleicht die Lausitz ein bisschen mehr Gehör erlangt, nicht als diese Kohleregion abgestempelt wird, sondern als eine Region im Wandel, die vielleicht diese Geschichte hatte, aber die sagen kann, hey, jetzt geht's los. Und dass dann wirklich, wenn sich bestimmte Projekte hier etablieren können und im gesellschaftlichen ja, Alltag auch einfach da sind, dass sich Leute mehr mitgenommen fühlen.
Es dürfen immer nur die über den Ort abstimmen, die auch vor Ort sind.
Welche Idee bekommt die Förderung von 1.000 Euro? Mit ihren Smartphones stimmen die Jugendlichen ab.
Hat das erste Projekt gewonnen? Ja.
Ein Jugendzentrum für Hoyerswerda, ein Kinder- und Jugendforum für die ganze Lausitz, Experimente mit virtueller Realität und eine App für die digitale Bildung an Schulen gewinnen die Abstimmung. Bis Jahresende sollen erste Ergebnisse vorzeigbar sein. Die Konferenz hat dem Abiturienten Erik Füßlein Mut gemacht.
Diese Option, die ich vielleicht vor 3 Jahren gar nicht gesehen hätte, dass ich hier irgendwie auch meine Zukunft sehe, dass die mir jetzt wieder etwas näher liegt, dass ich überlege, auch hier im Rahmen des Strukturwandels die Region aktiv mitzugestalten und vielleicht dann nach dem Studium, dass ich danach wieder zurückkomme und hier mich quasi engagiere dafür, dass der Strukturwandel gelingt und die Region in 20 Jahren nicht nur den Status quo verwahrt, sondern auch wirklich nach vorn kommt.
Was den 18-Jährigen abhält, der Heimat für immer den Rücken zu kehren, könnte so auch für andere zum Grund werden, da zu bleiben.
Wie junge Menschen den Strukturwandel in der Lausitz mitgestalten wollen, aus Hoyerswerda berichtete Martin Klimank. Attila Hildmann ist bekannt als Koch für veganes Essen und in letzter Zeit auch als prominenter Corona-Leugner. Vor allem über den Messenger-Dienst Telegram verbreitet er seine Thesen, ruft zu Gewalt auf und mobilisiert zum Widerstand auf der Straße. Unter seinen Anhängern finden sich Reichsbürger, Rechtsextremisten und Antisemiten. Berliner und Brandenburger Behörden ermitteln mittlerweile gegen Hildmann wegen des Verdachts der Volksverhetzung. Daneben führt Attila Hildmann auch ein Restaurant in Berlin-Charlottenburg. Dort regt sich Protest in der Nachbarschaft. Unser Landeskorrespondent Sebastian Engelbrecht hat sich im Kiez umgehört.
In Charlottenburg gibt es alles. Den Herrenfriseur Troja, die japanische Buchhandlung, ein Geschäft namens Konsolenwelt, das Café Ballett, nicht zu vergessen den Verein für alkoholfreies Leben und den Hospizladen. Wie eine Achse führt die Fußgängerzone der Wilmersdorfer Straße mitten durch diese städtische Mixtur. Eine Straße, in der Currywurst und Dönergrill dominieren. In der Schillerstraße 71, ganz nahe an der Achse, liegt Attila Hildmanns veganes Restaurant. Seit Hildmann, der Koch, zu Kundgebungen gegen die Corona-Politik der Bundesregierung aufrief, seit 5 Monaten, ist sein Restaurant auch ein Treffpunkt für Gleichgesinnte geworden.
Oft im Anschluss an diese Kundgebung versammeln sich da schon viele Leute. Da ist dann wirklich die Straße oder der Abschnitt wirklich voll irgendwie mit Leuten, die dann wahrscheinlich im Anschluss da einfach hinkommen. Also da merkt man es dann schon.
Markus Reinefeld, Leiter des Kant-Kinos, stören die 100 bis 150 Sympathisanten Hildmanns, die sich samstags vor dessen Restaurant mitten in Charlottenburg treffen. Sie passten nicht in die Charlottenburger Welt, findet er. Tatsächlich präsentiert sich Hildmann als Antisemit und Rechtsextremist.
Hitler war ein Segen im Vergleich zu Kommunistin Merkel, denn sie plant mit Gates einen globalen Völkermord von 7 Milliarden Menschen.
Wegen dieser und ähnlicher Aussagen ermittelt der Staatsschutz gegen den Muskelmann im Kapuzenhemd.
Mein Auftrag ist und wird immer sein, dass Deutschland wieder souverän wird und Deutschland befreit wird.
Sätze wie diesen verbreitet Attila Hildmann permanent, in diesem Fall am 4. September auf YouTube. In Charlottenburg verschreckt er damit viele, wie zum Beispiel diesen Gastwirt eines vietnamesischen Restaurants. Er möchte anonym bleiben.
Das ist so wirklich, habe ich Angst. Ja, habe ich Angst. Aber ich glaube, wir haben Behörde, wir haben Regierung, das alles so, wenn irgendwie passiert ist, muss man das so schnell reagieren.
Der Mann lebt seit 38 Jahren in Berlin, hat seit 2 Jahrzehnten einen deutschen Pass und betreibt mit Erfolg seine Gaststätte. Seit Attila Hildmann sich als künftiger Reichskanzler Deutschlands präsentiert, ist er verunsichert.
Mit dem Nazis-Geschichte, das ist für mich und nicht nur für mich, sondern für meine Familie und für alle, für diese Welt. Sehr, sehr furchtbar, wenn diese nochmal so passiert.
Deshalb hat sich der Gastwirt mit 85 anderen Charlottenburger Geschäften, Vereinen und Initiativen zusammengetan. In einem Aufruf heißt es, man wolle kein rechtsextremes Geschäft in der vielfältigen Nachbarschaft haben. Kinochef Markus Reinefeld macht auch mit.
Dieses rechtsradikale, Adolf Hitler vergötternde, das ist schon irgendwas, was man nicht tolerieren kann und eben auch Leute mit diesen Gesinnungen irgendwo mit anzieht, ne, und die man eigentlich in der unmittelbaren Nachbarschaft jetzt nicht haben will.
Die Idee, sich zusammenzuschließen, hatte die feministische antifaschistische Jugendorganisation Charlottenburg, eine von vielen antifaschistischen Gruppierungen in Berlin. Immer wieder haben sie zu Gegendemonstrationen gegen Hildmann und andere Verschwörungsmythologen aufgerufen.
Mit denen mich jetzt hier in eine Reihe zu stellen, würde mir jetzt auch nicht so gefallen, ne? Eigentlich fände ich schön, wenn so diese Unterzeichner dieses Aufrufs, die Gewerbetreibenden, eben auch nochmal unabhängig von so antifaschistischen Geschichten eine eigene Aktion machen.
Noch hält das Bündnis von Geschäftsbesitzern und antifaschistischen Gruppen. Sie schreiben in ihrem Aufruf, dass einige Supermärkte und Handelsketten Hildmanns Produkte aus dem Sortiment genommen haben und dass Buchhandlungen seine Kochbücher nicht mehr verkaufen. Ein Aufruf zum Boykott? Nein, sagt Johanna Hahn, die Geschäftsführerin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, Landesverband Berlin. Auch der Verband hat gegen Hildmann unterzeichnet.
Ich habe das nicht als Aufruf zum Boykott gelesen, weil das ja einfach Entwicklungen auf dem Markt zeigt. Also zumindest das, was ich gelesen habe, gibt es einige Ketten, Supermarktketten, die tatsächlich diese Produkte von Herrn Hildmann aus dem Sortiment nehmen.
Abends fährt Hildmann manchmal mit seinem Porsche vor und diskutiert im veganen Restaurant mit Gästen. Die Angst vor dem martialisch auftretenden Koch und seinen rechtsextremistischen Anhängern geht in Charlottenburg. Sie ist so groß, dass viele der 85 Unterzeichner des Aufrufs weder Gesicht zeigen noch ein Interview geben wollen. Der vietnamesische Gastwirt spricht immerhin. Er wünscht sich einfach nur gute Nachbarschaft im Kiez. Möglichst ohne Attila.
Ein Kiez wehrt sich gegen den Verschwörungserzähler Attila Hildmann. Eine Reportage von Sebastian Engelbrecht. Und damit endet die Sendung Deutschland heute am Montag. Nach den Nachrichten geht es hier im Programm weiter mit Campus und Karriere. Am Mikrofon begrüßt Sie dann meine Kollegin Thekla Jahn mit dem Thema Corona-frustrierte Jugendliche und ihre Pläne nach dem Schulabschluss. Ich bin Antran und verabschiede mich von Ihnen und wünsche noch einen schönen Tag.